Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welt. Mythengelaber.
Hallo Tillmann.
Hallo Uwe.
Du weißt, ich war vor kurzem ja etwas erkältet und ich bin eigentlich kein Freund von vielen Medikamenten. Also solange es geht, nehme ich keine Medikamente. Natürlich, wenn ich große Schmerzen habe, dann würde ich schon dazu greifen. Und auch sonst versuche ich irgendwie wenig Tabletten zu schlucken.
Schmuggeln.
Genau. Und das eher auf natürliche Weise dem Körper zu überlassen, die Bekämpfung von Krankheiten. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, nächstes Frühjahr werden in Las Vegas neue Spiele stattfinden.
Ach du Scheiße, ja.
Die sogenannten Enhanced Games.
Ach, ich habe mitbekommen, dass es da irgendwie Überlegungen dazu gab und ich habe auch mitbekommen, dass da irgendein, ich weiß es von einem Schwimmer, da gibt es so einen Schwimmer, der war bei Olympia, war nicht so richtig gut und der ist eigentlich in Rente und den haben sie jetzt irgendwie...
Also Rente heißt mit Anfang 30.
Ja, der war, glaube ich, ja genau, sowas, genau.
Ja.
Also ich wusste nicht, dass die wirklich stattfinden.
Doch, da gibt es so einen südafrikanischen Sponsor und der hat das auf die Beine gestellt.
Südafrikanisch, okay.
Oder australisch war er, glaube ich. Irgendwo ja, von der Südhalbkugel. Ich lege jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer. Die werden, ich meine, im März, also irgendwann im Frühjahr in Las Vegas stattfinden. Und das Besondere ist, also Enhanced heißt ja verbessern, vergrößern im weitesten Sinne. Und diese Enhanced Games, die haben Doping legitimiert.
Ja, und die sagen ja, dass das Problem am Doping ist, wie es bei der, also bekannt ist ja durch, wie hieß er, Fuentes, der war ja, der hat ja Doping quasi berühmt gemacht, so, also dieser Arzt, der die Tour de France-Fahrer mit gespritzt hat, mit, wie hieß es nochmal, das, die haben gesagt, da gab es mal diese Eigenblutmethode.
Diese Dialyse da, genau.
Ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall. Die von den Enhanced Games, also ich habe da, wahrscheinlich haben wir einfach den gleichen Artikel mal gelesen, der war vor 3 Monaten. Und die sagen, dass das Problem bei diesem Tour de France Doping ist, dass es nicht überwacht ist medizinisch, dass es halt ein bisschen illegal ist und deswegen passiert Blödsinn. Deswegen ist es gefährlich und wenn man das medizinisch machen würde, überwachen, dann wäre das alles überhaupt ungefährlich.
Das ist so ein bisschen wie die Legalisierung von Drogen. Im weitesten Sinne. Ich frage mich trotzdem, wie man als Sportler, der eigentlich körperbewusst ist, freiwillig Medikamente schlucken kann, weil es sind de facto Medikamente und die Risikofaktoren, die sind unweigerlich da. Also niemand weiß, wie das ist, wenn die sich jetzt, die werden ja sicherlich auch schon im Vorhinein im Training dafür sich dopen, um dann eben bei dem Wettkampf die Höchstleistung zu bringen.
Okay, mal eine Gegenfrage. Wenn ich dir jetzt anbieten würde, ich habe ja so ein Mittel, ich habe so eine Spritze und wenn du die nimmst die Spritze, dann schaffst du es, die ganzen Bücher, die bei dir im Schrank stehen, jedes innerhalb von 3 Minuten durchzulesen und du schaffst das alles zu merken. Würdest du die Spritze dann nehmen oder nicht?
Nein.
Du wirst sie nicht nehmen?
Wenn ich die Nebenrisiken, die Nebenwirkungen nicht kennen würde,
aber wenn das medizinisch überwacht wäre und man dir sagen würde, hey, da gibt es wirklich
keine... Auch dann wäre ich da sehr, sehr vorsichtig, muss ich gestehen. Also ich bin
ängstlich,
gar,
oder?
Ja, ich bin gar nicht Impfgegner oder so. Ich nehme schon auch Medikamente, wenn es sein muss, vollkommen klar. Aber ich nehme nicht ohne Not irgendein komisches Mittel.
Nee, weil ich versuche mich gerade nur rein zu versetzen, weil ich meine, ich bin kein Spitzensportler und mir macht das, also, ja, keine Ahnung, Tischtennis spielen Spaß, aber ich überlege jetzt, wie es bei der Musik wäre. Das ist ja eigentlich fast schon ein bisschen das ganze Thema... Erinnert mich auch an Dr. Faustus ein bisschen. Dieses, ich bin bescheuert, von wem ist es nochmal?
Goethe?
Nee, Dr. Faustus.
Du meinst die ursprüngliche
nee,
Geschichte?
Dr. Faustus ist eine Geschichte, da geht es um...
Ach so, von Thomas Mann.
Thomas Mann, Adrian Leverkühn heißt dieser Hauptprotagonist.
Der Roman Dr. Faustus, genau.
Und der ist ein Musiker und der geht den Pakt mit dem Teufel ein, weil er einfach noch... Der ist so besessen von der Musik und er möchte einfach noch besser Musik machen und deswegen, und die Geschichte, ich habe es ja aus dem Nachhinein, habe ich bei Wikipedia gelesen, geht es um die Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen. Das,
ja,
irgendwie, das habe ich nicht
den
verstanden.
Den hat er ja im Exil dann geschrieben, als er in Kalifornien war, meine ich.
Das weiß ich alles nicht, ich habe es auf jeden Fall nicht verstanden, ich habe es einfach aus Interesse, weil ich halt Musiker bin, gelesen und ich versuche mich gerade nur hinein zu versetzen in dieses... Ich möchte noch höher, schneller, weiter und nehme dafür alles in Kauf, weil ich alles ausgereizt habe. Ist natürlich noch ein bisschen, der Vergleich passt nicht ganz, weil Als Sportler hast du ja eben eine viel begrenztere Karriere. Als Musiker kann man ja, siehe Herbie Hancock,
ja,
der ist über 80 und spielt, das ist der beste Pianist der Welt wahrscheinlich.
Ja.
Und deswegen ist es vielleicht noch was anderes, weil wenn du Musik nicht mehr machen kannst, dann kannst du alles andere auch nicht mehr machen. Dann kannst du auch nicht mehr spazieren gehen, letzten Endes, so übertrieben gesagt. So.
Es ist auch die Frage, was will ich da eigentlich steigern im Sinne von Enhanced? Ich denke, dem Körper sind irgendwann Grenzen gesetzt. Natürlich kann man die ausweiten. Auch da gibt es ja krasse Beispiele. Ich habe jetzt wieder gelesen, dass es so eine Art Gartenlauf gibt, wo einer am Stück 82 Stunden über 500 Kilometer gerannt ist.
Okay.
Okay, ja, sowas gibt es anscheinend. Ja, da ist Ultramarathon noch gefühlt harmlos dagegen. Aber man kann natürlich immer die Grenzen noch weiterschieben, aber ich denke, irgendwann ist dem menschlichen Körper auch eine Grenze gesetzt. Und die Frage ist, wohin geht das alles noch, diese Leistungssteigerung?
Ja, das gibt ja Leute, die rechnen das aus. Also zum Beispiel beim Sprint gibt es auch mal so Überlegungen, wie schnell ist der Mensch theoretisch, also wie schnell kann er theoretisch rennen? Was ist in der Lage, auf 100 Meter zu leisten? Und da gibt es Leute, die sagen, dass da ist noch was nach oben, also auch schon ohne irgendwie
Usain Bolt.
Ja, genau, aber noch, es geht noch schneller. Und zwar, jetzt gibt es auch Leute, okay, du brauchst ein bisschen andere Schuhe, das ist ja auch schon, geht ja schon so halb in die Richtung. Aber generell bin ich halt auch so ein bisschen, warum, vielleicht bin ich einfach stockkonservativ, aber ich bin schon auch so der Meinung, also ich möchte es nicht irgendwie so mit Mittelchen in meinen Körper eingreifen.
Mhm.
Weil letzten Endes verschiebt es ja auch nur alles. Du siehst ja dann nachher nur so. Also geht es dann darum, wer hat von uns beiden einen besseren Arzt? Oder wenn wir beide der gleiche Arzt haben, rennen wir dann genau gleich? Oder muss ich dann doch wieder, liegt es dann doch wieder an mir? Weil dann kann man es ja auch wieder weglassen. Das ist ja eigentlich bloß eine Verschiebung vom Nullniveau letzten Endes. Oder von diesem, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Aber weißt du, was ich meine?
So, und ob jetzt über bessere Schuhe oder eben Medikamente oder sonstige Hilfsmittel funktioniert.
Einer der schnellste nachher halt.
Ich glaube, wir müssen uns doch gar nicht die Frage nach dem Sinn stellen. Den kann man natürlich ethisch, moralisch in Frage stellen. Auch das Olympische Komitee hat übrigens diese Enhanced Games verurteilt.
Natürlich.
Gesagt, da wird der olympische Gedanke durch den Staub, durch den Dreck gezogen. Das entspricht dem nicht. Ich glaube, was für uns wichtiger ist, du hast gesagt, da verschiebt sich was. Und zwar verschiebt sich auch die Erwartung an die Athleten. Also ich zumindest, wenn ich davon lese, dann denke ich, da wird ein Rekord nach dem anderen gebrochen dann. Die werden doch mit den, wenn das ganz offiziell so ist, also natürlich dopen sich auch Athleten, die bei den Olympischen Spielen mitmachen, immer wieder. Die versuchen es halt zu vertuschen. Aber wenn das jetzt offiziell ist und jeder sich dopt, dann gehe ich davon aus, oder ich erwarte sogar umgekehrt, dass die wirklich Weltrekorde erstellen. Die werden dann sicherlich nicht mit den Olympischen gemessen.
Haben sie ja schon.
Ah ja, okay.
Also im Schwimmen. Und das ist, also ich weiß nur, dass ich habe ein Zitat gelesen von dem Trainer und der hat gemeint, das sei völlig abartig, dass er hat mit dem Typen eine Trainingseinheit gemacht, wo ein normaler Schwimmer wie Michael Phelps,
Olympiasieger.
Ja, so ein Phelps, der irgendwie gar nicht mehr weiß, wie viele Medaillen er gewonnen hat, wenn der die Trainingseinheit macht, dann kann er frühestens am nächsten Tag wieder trainieren.
Mhm.
Und der Typ, der hat nach 3 Stunden später gesagt, okay, geht's weiter.
Na krass.
Also
ich glaube nicht, dass es gesund ist, aber okay, das ist ein anderes
genau,
Thema.
Genau, die sagen ja,
die entscheiden sich ja freiwillig dafür.
Genau, aber was ich jetzt denke, also ich denke jetzt gerade nur so ein bisschen philosophisch darüber nach, dass letzten Endes, also nehmen wir mal an, wir haben jetzt so ein Mittel oder eine Methode, das ist ja nicht nur ein Mittel, sondern die haben halt keine Ahnung, die spritzen dir was, machen das und was weiß ich was sie alles machen, keine Ahnung. Und wenn die jetzt ausgereift wäre, dann könnte man davon ausgehen, dass, okay, am Anfang macht einer den Überrekord und dann passiert wieder nichts. Dann kommt wieder keiner ran. Und
dann stagniert es wieder auf dem neuen Niveau, ja.
Und wenn dann einer rankommt.
Was wäre dann aber der nächste Schritt?
Das wäre ja dann eigentlich ein medizinischer Fortschritt. Also
genetische Veränderung zum Beispiel?
Ja, genau. Also es ist ja dann. Und ich weiß nicht, also wie das. Ich kann mir vorstellen, dass das vor den Zuschauern nur kurzfristig interessant ist. Ganz am Anfang bist man beeindruckt, weil das andere Geschwindigkeiten sind. Die heben vielleicht auch andere Gewichte hoch. Oder die hatten ja die Idee, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, dass man dann auch so Sachen macht, okay, wir nehmen jetzt irgendeinen bekannten YouTuber, Influencer, schicken den 2 Wochen in dieses Aufspritzlager. Und ja, tatsächlich. Und dann nimmt er daran teil und der kann dir da mithalten. Du schaffst quasi in 2 Wochen jemanden so fit zu machen, dass er dann antreten kann gegen.
Und das hat einer gemacht. Also ich gehe davon aus, es gibt immer genug Verrückte, die sowas machen. Ja,
genau. Und ich kann mir vorstellen, dass das mal kurz spannend ist, aber vielleicht übertreibt man es dann und dann hat gar keiner mehr Bock zu schauen. Also mal weiß, zu was, mal schauen, zu was der Kapitalismus in der Lage ist da, aber wenn es nachher nur noch darum geht, wer hat den besseren Arzt und es gar nicht darum geht, weißt du, kaufe ich mir dann nachher einen Fanschal vom Arzt oder vom Athlet? Heißt das so? Wie so?
Die Asklepios-Klinik.
Ja, oder Dr. Smith, keine Ahnung, Dr. Fuentes, Faust. Fuentes. Ich weiß es ja nicht. Also es ist ja, und das finde ich so ein bisschen, das ist meine Hoffnung, dass es deswegen vielleicht nicht funktioniert.
Hoffnung. Ist schon gut.
Ja, okay.
Ich möchte nochmal auf die Erwartungen zurückkommen. Und zwar sind die Erwartungen sicherlich hoch, aufgrund des Dopings, dass höhere Leistungen erzielt werden.
Ja.
Und diese Erwartungen, die gibt es ja immer an andere Menschen. Das ist einfach ein gesellschaftliches Phänomen. Und gerade im Sport zum Beispiel, aber auch in der Schule überall, wo man eben Leute fördert, von denen dann aber auch eine gewisse Leistung fordert, spielen diese Erwartungen auch eine gewisse Rolle. Und man sieht natürlich im Vorhinein auch schon ein bisschen aus. Man guckt, wer bringt die besten Grundbedingungen mit, wer hat bessere Fähigkeiten und guckt dann und
bei der Schule
fördert auch da natürlich. Also sonst gibt es ja nicht die den Unterschied zwischen Gymnasium, Realschule und so.
Ich denke gerade einfach an Fußball, an so in Leistungszentren, dass du da sagst, okay, der kommt jetzt einfach nicht, den nehmen wir nicht mit in C-Jugend.
Der kommt nicht ins VfB.
Ja, genau.
Und weißt du, wie man das nennt, wenn zum Beispiel, also es hat ja dann einen gegenseitigen Effekt, wenn jetzt zum Beispiel der Trainer das Gefühl hat, oh, der Junge da oder das Mädel da, die ist besonders begabt, die kann super Freistoßtore schießen oder super Elfmeter schießen und von vornherein mit höheren Erwartungen rangeht und zum Beispiel einen anderen Jungen, der vielleicht auch sehr gut ist, aber der ihn irgendwie nicht überzeugt.
Oh ja, okay,
stimmt. Und dann von vornherein von dem hat er niedrigere Erwartungen. Dann sagt er vielleicht auch, ja, du bist okay, du machst das ganz gut, aber er konzentriert sich mehr auf das Mädel, weil er in der was sieht und ihr schon von vornherein spiegelt, dass sie sehr hohes Potenzial hat. In der Forschung, in der Psychologie führt es tatsächlich dazu, hat man rausgefunden, dass das Mädchen diese Erwartungen aller Wahrscheinlichkeit nach mehr erfüllen wird als der Junge. Und dann gibt es sozusagen so einen Rebound-Effekt, dass das Mädchen dann natürlich auch den Trainer mehr mag, weil der sie mehr fördert.
Und, dann
und durch die Erwartungen, die an es gestellt werden, ist es dazu eher in der Lage, diese Erwartungen auch zu erfüllen. Und diesen Effekt, der eben die, sag mal, das vorgeschobene Vertrauen in eine Person oder auch die, man könnte auch von Sympathie sprechen ein Stück weit, dass diese Personen das dann stärker erfüllen können, dadurch schon begünstigt sind, dass der Trainer oder der Lehrer oder wer auch sonst, vielleicht sogar die Eltern, das eine Kind eben bevorzugen, das hat einen ganz bestimmten Namen. Das ist der sogenannte Pygmalion-Effekt.
Okay, ich würde noch kurz einwerfen, dass es natürlich auch Pygmalion-Effekt, habe ich mir gemerkt, aber das bei Cristiano Ronaldo war es ein bisschen umgekehrt. Der wurde ja gemobbt. Also der wurde gemobbt, weil er von dieser Madeira, von der Insel kommt, der hat komisch geredet und hat eine Zahnspange und hat er gesagt, den gerade zum Busse, würde man auf Schwäbisch sagen, also jetzt erst recht. Und den Effekt gibt es ja auch, dass man sagt, so, also
absolut. Das heißt nicht, dass der Pygmalion-Effekt der einzig wirkbare Effekt wäre, wie jemand zu Erfolg kommen
der
kann.
Der Pygmalion-Effekt ist, das ist so eine Art self-fulfilling prophecy.
In gewisser Weise.
Ja, das ist eine prophecy, weil der Trainer prophezeit ja, dass es du wirst mehr bringen.
Ja, ja. Und der.
Und dann ist natürlich, das ist natürlich spannend, finde ich, weil die Frage ist für mich gerade der Einfluss von Selbstzweifel. Also weil Selbstzweifel können einen ja schon auch zerstören. Oft ist es ja gut, wenn man an sich selber glaubt, das hilft einem. Der Selbstzweifel wird dann nachher natürlich zum Trickster-Gott quasi, also der reflektiert dann und wird dann der unglückliche Clown, der ist wahrscheinlich dann klüger nachher, der weil er das ganze System hinterfragt und vielleicht so schaut, der Trainer ist doch so und er denkt nach und die andere Person, die haut halt einen Freistoß nach dem anderen rein und
denkt überhaupt nicht nach. Die muss das System auch nicht hinterfragen, weil sie ja gefördert wird und ihr den maximalen Vorteil.
Das heißt natürlich nicht, dass alle, die gefördert sind, deswegen nicht reflektiert sind. Das will ich damit nicht sagen, aber es ist
auf gar keinen Fall.
Ich finde den Einfluss von Selbstzweifel schon krass. Es kann einen schon lähmen. Es kann schon sagen, ey, ich muss jetzt erst mal damit klarkommen, dass mein Trainer mich nicht mag und ich habe jetzt keine Zeit dafür, joggen zu gehen oder so.
Ja.
Ja, aber jetzt erklär mal, warum der so heißt, der Effekt.
Der Pygmalion-Effekt ist nach einer mythologischen Gestalt benannt.
Ach was.
Witzig.
Okay.
Wer hätte es gedacht?
Ja.
Witzig, interessant, dass du vorher übrigens den Dr. Faustus erwähnt hast, weil Pygmä heißt im Altgriechischen Faust.
Ach was, okay.
Und ein bisschen was hat es auch mit einer Faust zu tun. Pygmalion ist eigentlich eher ein unscheinbarer Nebencharakter.
Geil, da gibt es so, ich muss gerade, so ein Kopfkino gibt es so, von, so eine Verarsche von Harry Potter, wo sie, bei Harry Potter im Film, gibt's, im ersten Film gibt es so eine Szene, da zeigen sie halt so die Hauptdarsteller und dann zeigen sie so eine Figur, die kommt nie wieder vor. Und da gibt es so eine Synchronisation, die das alles so verarscht und dann liest da vorne, liest der Professor halt die Kinder vor und sagt so, unbedeutende Nebendarstellerin. Und dann sagt das Mädchen, ja, das bin dann wohl ich. Okay, also.
Na gut, das wird der Rolle nicht ganz gerecht.
Das finde ich schon super. Okay.
Was ich damit eigentlich sagen wollte, ich würde kurz nochmal den größeren Rahmen ziehen. Wir hatten schon über die Göttin Aphrodite gesprochen und hatten ja auch schon gesehen, dass sie aus dem Nahen Osten wahrscheinlich kam, der Kult. Auch mit Inanna und Astarte verwandt ist, also einer Liebesgöttin, die aber auch gleichzeitig eine Kriegsgöttin ist. Und der Kult, den kann man auch sehr schön geografisch nachvollziehen, die Verbreitung vom Nahen Osten nach Griechenland und auf dem Weg dazwischen liegt nämlich die Insel Zypern.
Okay.
Und genau dort soll ja der Legende nach der Samen ins Meer gefallen sein, aus dem die schaumgeborene Aphrodite dann aufgestiegen ist.
Das Samen von Kronos?
Ja. Und Zypern ist deswegen...
Nee, das Samen von Uranus war es. Uranus.
Okay.
Uranus hat es, ist das Samen von Uranus, den Kronos eben abschneidet und genau.
Ja, nachdem Uranus Samen ins Meer fällt, wird die schaumgeborene Aphrodite die Insel Zypern besteigen und seitdem ist die Insel Zypern ihr heilig. Also dort gab es einen besonders ausgeprägten Aphrodite-Kult. Und es gibt jetzt noch eine kleine Vorgeschichte, bevor wir zu dem Pygmalion dann kommen. Und zwar gab es einen Propoetus und der hatte gewisse Töchter.
Und das ist ein Name, Propoetus.
Ja, nicht, okay. Das ist ein Name. Und die Töchter heißen auch die Propoetiden.
Okay.
Und die haben Folgendes gemacht. Die sind also sehr negativ überliefert. Die hatten einen Altar und jeden Fremden, der vorbeikam, den haben sie auf diesem Altar geopfert.
Okay.
Was auch damals schon als Mord, als Verbrechen angesehen wurde.
Und der Altar war wem gewidmet?
Der Altar war, meine ich, Zeus gewidmet, aber Zeus hat es nicht gut geheißen.
Okay.
Und Aphrodite hat es dann, weil das auf Zypern geschehen ist, die ganzen zur Strafe in Statuen verwandelt, diese ganzen Töchter. Die wurden dann zu Steinstatuen.
Okay, die sieht man heute noch, oder?
Ich glaube nicht.
Manchmal gibt es ja so Legenden, dass hier so, das sind so Felsformationen das, und das,
das
sind dann die
nicht,
irgendwie,
nee.
Okay.
Auf jeden Fall, und das hat diesen Pygmalion, und jetzt kommt er erst ins Spiel, der war so abgestoßen von diesen Töchtern, die da eben immer die Fremden geopfert haben, dass er dann für sich gesagt hat, er enthält sich jeglicher Sexualität, er will von Frauen nichts mehr wissen.
Und das ist ja auch ein Gott, oder was, der Pygmalion oder
ein Mensch? Nein, Pygmalion
ist
erstmal nur ein Mensch.
Ah, das ist ein Zypriot irgendeiner.
Ein Bewohner von Zypern.
Ja, okay.
Und zwar einer mit einer besonderen Fähigkeit. Jetzt kommt die Faust ins Spiel. Er ist nämlich Bildhauer.
Okay.
Also er macht selber Statuen.
Okay.
Auf jeden Fall hat er sich gelobt, dass er eben nicht mehr Frauen lieben wird, sondern im Zölibat leben wird. Und das natürlich auf der Insel der Aphrodite, das wird von vornherein, spricht da schon was dagegen.
Ja.
Und das Besondere an ihm ist dann, dass er eben sehr, sehr geschickt in seiner Kunst war, dass er sehr lebensechte Statuen machen konnte, herstellen konnte. Und eine Statue, die einer jungen Frau aus Elfenbein, die ist dann so lebensecht, die er selbst geschaffen hat, dass er sich in seine eigene Statue verliebt.
Ah, vielleicht kommt die Geschichte mir doch bekannt vor, okay? Ja.
Was macht er? Er verliebt sich in seine eigene Statue aus Elfenbein. Er fängt dann irgendwann an, sie zu berühren. Er hat Angst, dass sie zu stark berührt. Er schenkt ihr Kleider, er schenkt ihr Schmuck.
Okay. Das ist ja ein Fetisch, ein komischer, aber...
Ja, absolut. Das ist der Fetisch, den er da hat. Und eben eigentlich will er ja nichts von Frauen wissen. Und deswegen ist er irgendwann so weit, dass er eben nur noch seine elfenbeinerne Statue sieht. und dann doch irgendwann am Fest der Aphrodite, an den großen Feierlichkeiten zu der Göttin betet und sie darum bittet, dass seine Frau, die er dann irgendwann vielleicht haben wird, der elfenbeinernen Statue ähnlich sei.
Okay.
Also er möchte eine Frau, die genau dieser Statue entspricht. Er hat sich sozusagen sein eigenes Idealbild in dieser Statue geschaffen, in die verliebt. Und dann will er irgendwann wohl doch eine Frau und die muss aber genauso sein wie diese Statue.
Okay, ja.
Also er ist da, wie du sagst, könnte man sagen, in seinem Fetisch gefangen und hat das Idealbild einer Frau jetzt vor sich, die anscheinend allen anderen Frauen, denen er abgeschworen hatte davor, nicht entspricht. Und er wünscht sich jetzt doch eine Frau, die muss aber genauso sein wie die von ihm selbst geschaffen.
Aber es ist ja spannend, weil irgendwie, ich glaube, das ist ein Vorbild für viele Geschichten. Also ich erinnere mich an so ein Buch von Salman Rushdie, da kommt so was Ähnliches vor. Also da erschafft sich auch so einen König, erschafft sich so seine Frauen, die ist dann wie ein Geist, aber so, also der schreibt das selber auf quasi und das ist auch so eine, es ist nicht eine Statue, sondern es ist irgendwas anderes. Aber ich glaube, die Geschichte ist Vorbild für viele abendländische Literatur.
Absolut. Die bekannteste Version ist auch bei Ovid überliefert, der eben im Lateinischen das Wort Ars benutzt, kennt man auch vom Englischen Art. Kann Kunst heißen, aber auch Geschicklichkeit, aber auch ein künstliches Wesen.
Ja, Kunst also kommt ja von Können und nicht von Wollen, weil sonst wird es Wunsch heißen.
Genau.
Okay.
Und auf jeden Fall bittet er zu der Göttin Aphrodite, dass sie ihm diesen Wunsch erfüllen möge. Und tatsächlich, als er dann wieder nach Hause kehrt und seine Statue wieder betatscht, wird sie auf einmal unter seinen Fingern weich. Ovid beschreibt es auch ganz schön, wie auf einmal dieser harte Stein wie Wachs weich wird in der Sonne. Und dann spürt er auf einmal ihren Pulsschlag. Und sie erwacht zum Leben und ist seine Traumfrau, die er jetzt auf einmal in den Händen hält. Und die beiden bekommen sogar eine Tochter.
Die ist aus Stein oder aus Wachs?
Die ist ein Mensch okay. Und die heißt Paphos. Und Paphos ist auch ein Ort auf Zypern, der eben Aphrodite seitdem nochmal besonders heilig ist.
Okay. Verrückt. Ich wollte nämlich eigentlich schon fragen, hat er die dann in verschiedenen Posen gebaut oder wie steht die da oder hat er sie dann einmal sitzend oder es wäre ja interessant, wenn du schon so verliebt bist, kannst du ja nochmal machen und ich möchte noch einmal sie mir bauen, für sie, wie sie auf dem Sofa sitzt neben mir, damit ich mich neben die hinsetzen kann, aber
also ich habe mal ein Praktikum gemacht tatsächlich bei einem Bildhauer.
Okay.
Und in so einem Atelier stehen schon auch verschiedene, also in der Regel verschiedene Prototypen von so einer Statue rum. Ich kann mir schon vorstellen, dass er die eben dann mal ausprobiert hat. Und je nach dem Stein, nach der Maserung, muss man ja auch gucken als Bildhauer oder als Steinhauer, was kann ich aus dem Stein raushauen, was nicht. Es geht halt nicht immer alles. Aber ich glaube, diese eine Statue, die wird dann übrigens oft auch als Galatea benannt. Da Milch? Steckt Gala drin, genau, die Milch, weil sie so weiß ist. Also, dass ihre Haut an Milch erinnert. Aber eben Elfenbein wird dann auch oft genannt als Material, aus dem sie bestünde, Marmor. Das wie Elfenbein aussieht. Und also ich glaube, Pygmalion verliebt sich dann wirklich nur in diese eine Statue, die er da gemacht hat. Nicht in die verschiedenen, die er wahrscheinlich davor schon gemacht hat. Er hat ja auch geübt. Aber er ist in seiner Kunst eben so geschickt geworden, dass er sich wirklich, obwohl er nichts von Frauen wissen wollte, seine perfekte Frau selber geschaffen hat.
Ich muss gerade einfach nur dran denken, an diesen Satz, der Michelangelo zugeschrieben wird, dass man einen Löwe aus Marmor zu machen ist ganz einfach, man muss nur alles weghauen, was nicht nach Löwe aussieht.
Ja.
Ist eigentlich interessant, wenn man das jetzt über. Ich stelle mir gerade vor, wie ich so ein. Wenn ich jetzt. Nehmen wir an, ich könnte das, aber wenn ich jetzt von dem Marmorblock alles weghauen müsste, was nicht nach meiner Traumfrau aussieht. Das ist irgendwie so. Ich wüsste gar nicht, wo anfangen.
Ja, es ist schon ein Künstler, der Pygmalion.
Okay.
Ich glaube, die Frage ist eben auch hier, er hat ja extrem hohe Erwartungen. Also erstmal an sich selber natürlich, weil er eben von Frauen nichts wissen will, aber dann auf einmal doch merkt, oh, aber meine Statue ist so schön und sie dann verehrt, ja, beschenkt, obwohl sie noch gar nicht lebt.
Schon eine Art Narzissmus auch. Also ich bin ja quasi, eigentlich ist er ja, sein Bild, das er macht, ist ja perfekter wie. Ich weiß gar nicht, wie es bei den Griechen
ist. Die echten Frauen, ja.
Ja, genau. Also bei uns sind ja die Menschen erzeugt der Gott letzten Endes. Und wenn ich jetzt behaupten würde, ich kann ein Wesen, also ich verliebe mich nur in eine Frau, die ich erschaffe und nicht in die Frau, die von Gott erschafft ist, das ist ja schon ein Hybris fast so.
Ja, erstmal schon. aber die Aphrodite gewährt ihm auf jeden Fall diesen Wunsch. Also er hat ja irgendwie die göttliche Gunst in dem Fall.
Okay.
Aber ich frage mich dann, oder habe mich schon oft gefragt, was ist mit dieser Statue, nennen wir sie mal Galatea,
ob sie,
wenn sie dann zum Leben erwacht.
Und
Ovid beschreibt es auch ganz schön, also sie schlägt dann die Augen auf und sie sieht gleichzeitig mit dem Himmel ihren Schöpfer, weil Pygmalion über ihr liegt und sie anguckt und sie gleich küssen will.
Ah ja.
Und was ist denn mit der? Weil der Pygmalion-Effekt, der müsste ja wirken bei ihr. Er vergöttert sie so sehr, dass sie wahrscheinlich aufgrund dessen sich so geliebt fühlt, dass sie dann auch dementsprechend in seiner Gunst immer mehr steigt und es auch irgendwie erfüllen kann, alle seine Wünsche, alle seine Hoffnungen, die Traumfrau zu werden. Aber gleichzeitig hat diese erschaffene Frau doch ganz viele Probleme. Das fängt doch dabei an, wie, wo komme ich eigentlich her? Ich bin nur aus der Idee meines Ehemanns entsprungen.
Die hätte ja auch, ich denke, als das, was hat die Erinnerung?
Ja.
Das ist ja auch komisch. Das ist ja irgendwie komisch. Die ist ja eigentlich ein Kind. Also die ist ja eigentlich nicht, der fällt ja alles. Der fällt ja, also ich weiß ja, okay, man kann vielleicht sofort die Psyche einpflanzen. Vielleicht.
Das hätte eventuell die Aphrodite
die
gemacht.
Die hätte ja auch machen können. Die hätte ja auch quasi falsche Erinnerungen einpflanzen können.
Ja.
Das würde ja gehen. Also es gibt ja wie diese, wie heißen sie, die, es gibt ja die neue Welt, wie heißen sie nochmal, die Kreationisten. Die glauben ja, dass vor 5000 Jahren hätte Gott die Erde erschaffen und die Knochen, die man findet, die älter sind, die hat Gott quasi schon alt eingebaut in die Erde.
Die Dinosaurierknochen,
genau.
Und so,
die
ja.
Hat quasi schon einfach
die so. Die haben ja ein direktes Datum dafür, wann die Welt erschaffen wurde.
Ja, ja, genau. Das können wir aus der Bibel ableiten. Und Gott hat es schon direkt so, die schon alt eingebaut. Und das ist ja eine Prüfung für uns Menschen. Und genauso ist ja philosophisch auch so, dass es gibt da keine Möglichkeit zu beweisen, dass wir nicht erst jetzt in der Sekunde erschaffen wurden und dass alles, dass wir meinen, ach, wir saßen doch hier erst letzte Woche zusammen, dass es einfach nur eine Erinnerung ist, die uns vor einer Sekunde eingepflanzt wurde.
Ja.
Also das ist ja theoretisch, also rein hypothetisch ist das möglich. Und wenn man schon eine Göttin ist, könnte man das ja machen. Also jetzt, vielleicht hat die ja doch keine Probleme, diese Galatea.
Galatea.
Ja, okay.
Ja. Genau, wenn die Aphrodite freundlich gesonnen wäre, dann hätte sie das wahrscheinlich gemacht, weil sie weiß, dass ein lebendiges Wesen, das dann menschenähnlich ist oder dann eben ein Mensch wird, mit sich genau solchen Fragen auch auseinandersetzen wird. Ich sag mal, die großen Sinnfragen des Lebens auch.
Ja,
aber
genau.
Auch so Fragen wie, wer sind eigentlich meine Eltern? Sie hat ja keine Mutter in dem Sinne. Und also man könnte sagen, Pygmalion ist ihr Vater, Aphrodite ihre Mutter.
Pygmalion könnte noch kurz zwei aus Stein.
Ja, hätte er machen können. Aber was für Eltern haben die dann?
Ja,
also
okay,
die Frage geht ja weiter. Und ich meine, natürlich können wir es nicht beweisen, aber jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass wir eine Erinnerung haben, die auf tatsächlichen Fakten basiert. Aber wenn irgendwann fortgeschrittene Formen des Lebens, die wir vielleicht auch künstlich erzeugt haben, dann auf die Erde kommen oder zum Beispiel Kinder, die genetisch manipuliert sind, damit sie eben bei solchen Enhanced Games noch krassere Leistungen bringen, die werden sich ja auch irgendwann die Fragen stellen.
Ja,
bin ich jetzt nur als Maschine auf die Welt gekommen, damit ich eben der beste Sprinter der Welt werde, so wie die Galatea sich fragen könnte, ja, bin ich jetzt nur hier, damit ich die Traumfrau von dem Pygmalion da bin? Und ich glaube, die Erkenntnis, die ist dann hart zu merken, okay, oder zum Beispiel, ich habe gar keine Erinnerung, sondern ich bin nur für einen Zweck erschaffen worden und alles davor ist künstlich.
Ja, die Frage ist natürlich, ob es möglich ist, das auszumerzen. Und ich erinnere mich leider nicht mehr en Detail an den Film iRobot, weil iRobot, das geht ja irgendwie so los, dass ein Roboter, der beginnt Selbstmord, der suizidiert sich und das kommt halt eigentlich nicht vor und das ist ganz komisch, warum der das macht und dann kommt es raus, dass der hat irgendwas geträumt und sein Erschaffer hat dem irgendwie einen Traum eingebaut und dann hat er irgendwie angefangen zu zweifeln und hat irgendwas gemerkt, aber man könnte das ja vielleicht einfach vielleicht kann man dieses Zweifel gehen oder so, vielleicht kann man das ja eliminieren. Also
wenn man ein geschickter Genetiker ist, also ein Künstler quasi in der Biogenetik, dann könnte man eventuell dieses Gen rausarbeiten.
Ich halte das natürlich auch für Hybris. Also ich glaube nicht, dass es klappt. Also ich denke, ich habe jetzt erst vor kurzem eine Überschrift gelesen, aber einen Artikel, dass es ja, wir hatten ja schon in der Schule mal so ein Buch, wie hieß denn das Buch? Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, also wir waren ja nicht zusammen im Deutschunterricht, aber da gab es ja so ein Buch, wo irgendein Mensch merkt, irgendwas ist mit ihm komisch Und dann forscht er nach, wer eben seine Eltern sind und kriegt irgendwie raus, dass einfach seine Mutter irgendwie, dass das alles so ein bisschen komisch ist. Und im Endeffekt ist dieser Mensch von einer Maschine ausgetragen worden und nicht von der Mutter. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das Buch hieß, aber ich erinnere mich, dass ganz am Schluss geht dann dieser Mensch oder dieser Teenager, geht dann in diesen Raum, wo diese Maschine steht, wo quasi seine, also das künstliche Gebärmutter war. Und dann sieht er das und dann kommen dem Mensch die Tränen, weil er irgendwie merkt, das ist meine Mama, dieser Kühlschrank da, dieser komische. Und das gibt es ja schon so Überlegungen auch. Neulich gab es einen Artikel, dass mit gewissen Techniken es auch möglich wäre, dass zwei Männer gleichzeitig der biologische Vater sind. Ja, weil sonst hat man bei homosexuellen Paaren, okay, entweder bin ich der Vater oder du, dass das alles möglich ist und dass es
also auch... Also die Reproduktionsbiologie oder die ist mittlerweile sehr, sehr weit fortgeschritten. Also man kann wahrscheinlich demnächst künstlichen Uterus erstellen, in dem ein Kind wachsen kann.
Aber es ist schon irgendwie krass, also ich finde es krass, diese Vorstellung. Also man könnte das jetzt, ich bin mal ausnahmsweise, mache ich mal, wie nennt man es nochmal, der... des Teufels Advokat bin ich mal jetzt, also umgekehrt, oder dieses eigentlich die Meinung, die Position einnehmen, die ich gar nicht verdreht. Man könnte ja schon sagen, dass es vielleicht, wenn man damit anfangen würde mit so Zeugs, ich sag mal mit so Quatsch, dass es dann am Anfang wird es dann halt Unfälle geben.
Zu Humbug.
Ja, aber das wird am Anfang wird es halt mal so Unfälle geben.
Wie bei den Ernst Games dann.
Ja, vielleicht, aber ich muss erst mal den einen Gedanke, der schon noch überhaupt nicht fertig, der reift ja gerade. Also es kann ja sein, dass ich am Anfang, mich damit anfange, dass Menschen irgendwie künstlich geschaffen werden und keine Eltern haben, sondern wir sagen einfach so, wir züchten jetzt hier einen Menschen. Dass dann am Anfang Fehler passieren, dass dann am Anfang es Leute gibt, die mega Depressionen haben, die irgendwie gar nicht klarkommen. Und dann passt man das so ein bisschen an und dann passt man es ein bisschen an und dann passt man es ein bisschen an. Und irgendwann hat man das dann alles irgendwie verbessert und dann kommen die Leute einfach auf die Welt und sind halt einfach sofort, also zum Beispiel fände es, was ich richtig gut fände, wenn wir auf einmal jetzt das schaffen könnten, dass wir einen Menschen züchten, der einfach ein guter Bundeskanzler wäre, weil das wird gerade, das wäre gerade nicht schlecht. Das würde ich gerne mal erleben,
einen guten Bundeskanzler. Was ist denn gut in dem Sinne?
Einer, der die Gesellschaft nicht spaltet, fände ich schon mal einen Fortschritt.
Okay.
Und, oder würde mir gefallen, aber wie auch immer. Also ich meine, es könnte ja sein, dass man das dann schaffen würde. Und das Witzige ist ja eigentlich, was ich gerade für mich interessant finde, ist, dass ich jetzt dafür argumentiere, weil ich finde es ja alles nicht so toll, aber ich würde da jetzt nicht die christliche Haltung einnehmen, dass man nicht mit dem Geschöpf Gottes und was, also so dieses, ich finde gewisse ethische Bedenken da irgendwie komisch. Also weil ich bin einfach nicht christlich genug, um zu sagen. Aber es könnte natürlich sein, dass mir das nötig ist, dass man mal irgendwie, keine Ahnung, aber nötig für irgendeine Fortschrittszukunft finde ich eh komisch.
Ich finde es schon komisch, weil die Frage ist, wie weit geht man dann im Kapitalismus auch, dass man eben für Geld zum Beispiel sagen kann, mein Kind soll schwarze Haare und grüne Augen haben, solche Dinge, und da eben genetisch auch rumpfuscht.
Ja, und mein Kind soll natürlich irgendwie klug sein und psychisch stabil und ich weiß auch noch was noch.
Also wir reden hier im weitesten Sinne von Androiden. Mm. Andros kommt von dem Wort für Mensch oder Mann im Altgriechischen und alles, was auf Ide endet, ist eben ähnlich, also menschenähnlichen Wesen erstmal. Da verschwimmt ja dann irgendwann auch die Grenze. Wo sind es noch Menschen? Beziehungsweise wenn wir haben vorher über den Sport geredet, wenn zum Beispiel Menschen dann auch mit technischen Merkmalen ausgestattet werden, Chips im Gehirn, ein mechanisierter Körper, eben bestimmte Körperteile mit Maschinen ausgestattet. Wann ist ein Mensch noch ein Mensch?
Wann ist ein Mensch ein Mensch? Das ist doch Grönemeyer.
Das ist die Frage. Ja, okay. Und Androiden kommt ja ganz oft vor. Du hast also in der Kultur, genau, du hast vorher schon in Filmen zum Beispiel iRobot genannt. Ganz bekannt ist auch noch der Film mit Robbie Williams, der 200-Jahre-Mann, wo eben ein Android sehr alt wird und dann irgendwann über seine Schöpfer hinauswächst und sich ziemlich philosophische Fragen stellt. Und ein sehr bekanntes Beispiel.
Ich glaube, wahrscheinlich meinst du Blade Runner, oder?
Genau, ist Blade Runner. Das basiert übrigens wie ganz viele von den Geschichten.
Auch der griechischen Mythologie?
Nein, wie auch der 200-Jahre-Mann, auf Romanen von dem Autor Philip K. Dick. Ein sehr einflussreicher und sehr interessanter Science-Fiction-Autor aus den 50er, 60er Jahren. Und der Roman, auf dem die auf dem Blade Runner basiert, heißt im Original Do Androids Dream of Electric Sheep?
Ah ja.
Also träumen Androiden von elektrischen Schafen. Also was träumen die eigentlich?
Ja, geil.
Und ich glaube, du hast Blade Runner nicht gesehen. Das ist ja einer der Klassiker.
Es gibt noch Blade Runner, wie heißt der dann?
So 2049.
Genau, den habe ich zu. Und ich habe den versucht auf Italienisch zu sehen und dann habe ich nach einem Drittel abbrochen. Aber,
ich glaube, man muss den ersten davor gesehen haben. Also
vielleicht auch deshalb.
Der erste ist ja aus den 80ern mit Harrison Ford, war ein Riesenerfolg. Hat auch so diesen Cyberpunk-Touch, der halt in den 80ern angesagt war. Und eigentlich geht es darum, dass eben in einer Welt in der Zukunft, ich glaube, es war 2019,
die Zeit, also jetzt sind wir schon vorbei.
Mittlerweile schon in der Vergangenheit, gibt es eben Androiden, die wohnen auch, die dürfen eigentlich nicht auf der Erde leben, weil sie kein Menschenrecht haben. Also sie haben keine, nicht die gleichen Rechte wie Erdenbürger oder keine Staatsbürgerschaft in dem Sinne. Und die sind auch sehr kurzlebig, also die leben nur 5-6 Jahre oder so. Und die dürfen sich nicht offiziell aufhalten auf der Erde. Und dann
gibt es aber welche, die es trotzdem tun.
Genau, natürlich, also quasi illegale Migranten, könnte man sagen, die kein Visum haben.
Okay.
Und dieser Blade Runner ist halt ein Detektiv, der diese Androiden aufspürt und sie dann aber auch töten muss. Und der hat so ein bestimmtes Verfahren. Ja, also der kann zum Beispiel auch besonders anhand der Augen, ja, an der Pupille und so, und dann hat er so eine Art Lügendetektor. Und dann guckt er da eben, wird da angesetzt auf welche und jagt den hinterher. Das sein Problem ist, dass die halt körperlich, viel, viel krasser sind als die Menschen und ihm eigentlich überlegen sind. Und dass er sich dann auch in eine Androidin verliebt.
Ja.
Und am Ende, es gibt noch so die Director's Cut-Fassung, die eben ein bisschen länger ist, 10, 15 Minuten. Und da ist noch so eine krasse Szene am Ende, Achtung Spoiler, wo eben dann im Raum steht, ist er vielleicht sogar selbst ein Android?
Ja.
Und da ist genau die Frage, was für ein Gedächtnis hat er eigentlich?
Also
wurde ihm das künstliche Gedächtnis eingepflanzt, dass er eigentlich nur ein Androidenjäger sei? Oder ist er sogar selbst?
Wozu aber dann?
Das ist eine gute Frage, ja.
Weil deswegen finde ich es schon mal.
Aber das ist wirklich ein sehr krasser Film, den müssen wir auch mal zusammen anschauen.
Okay, ich finde noch, ich denke noch an Ex Machina, hast du den gesehen?
Ja.
Also ich spoilern out direkt gleich mal. Ich finde den Film ziemlich gut, ziemlich krass, bloß der Schluss hat mich enttäuscht, wie bei so vielen Filmen. Es gibt so Filme, wo ich denke, oh Mann, jetzt mach doch den Schluss ein bisschen anders, dann ist es viel krasser noch. Ich fand ihn richtig krass, da gibt es irgendwann eine Szene, also das Setup ist so, dass da gibt der Typ, der fliegt dann irgendwo hin in so ein Labor, wo halt schon es Androiden gibt und die hat am Anfang diese Androidin, die hat einfach nur ein Gesicht, der Rest sieht so voll robotermäßig aus, das Gesicht aber sehr menschlich. Und er verliebt sich dann in die und die ist halt eingesperrt und er hilft ihr dann raus. Und kurz davor gibt es so diese krasse Szene, wo er dann eben auch zweifelt, ob er nicht vielleicht auch ein Android ist und wo er sich halt dann irgendwie verletzt und will das Blut sehen, weil er irgendwie so das alles in Frage stellt. Ja. Und er verbündet sich quasi mit ihr oder meint sich mit ihr zu verbünden und schafft dann irgendwie, sie zu befreien und sie haut dann ab und er ist ihr dann aber komplett egal. Und dann ist die Schlussszene, hat den kompletten Körper.
Sie schließt ihn ja auch ein. Eingeschlossen, ist eigentlich zum Tode verurteilt.
Genau, und das finde ich eigentlich, ich fände es viel krasser, hätte sie sich in ihn auch verliebt. Dann hätte ich gar nicht schlafen können, weil ich dachte so, wow. Aber das ist dann nicht passiert. Es war dann die letzten 5 Minuten, gut, sie hat ihn einfach nur ausgenutzt und jetzt geht sie nach New York in die Freiheit. Und es ist Und es ist wie bei vielen Filmen, Slavoj Žižek mal wieder zitiert, der sagt zum Beispiel, er würde gern V wie Vendetta 2 sehen, weil, also das ist ein anderer Kontext.
Wie geht's dann weiter, ja?
Weil bis dahin, die Revolution machen ist klar, aber wie machen wir denn dann?
Genau,
was passiert jetzt dann? Ja. Und das würde ich auch gern sehen. Ich würde auch Ex Machina 2 sehen. Was macht die Frau dann da? Verliebt die sich dann in Menschen oder was machten die dann?
Und das ist ja übrigens auch was im Pygmalion-Mythos nicht mehr besprochen wird. Also ob sie ihn wirklich liebt, also gut, die kriegen eine Tochter, ja, aber da wird auch zum Beispiel nicht die Option dann noch angedacht, dass diese zum Leben erwachte Statue irgendwie böse werden könnte. Und in der modernen Science-Fiction, es gibt ja, also alles ist voll von Androiden. Es gibt auch noch in Alien, gibt es auch einen Androiden. Oder es gibt diese Serie Westworld, wo die Androiden nur zur Belustigung der Menschen da sind. Aber abgesehen von den Beispielen, also die Frage ist ja, die bösen Androiden, Weil es ist ja dann eine Gefahr für die Menschheit. Was können die dann sozusagen aus ihren Selbstzweifeln irgendwann eine Aggression gegen ihre Schöpfer entwickeln? Und das klassische Beispiel dafür...
Frankenstein
oder auch Terminator. Die Maschinen übernehmen die Gewalt. Ja, Terminator, der dann eben... Wobei der eigentliche Terminator ist ja sogar noch gut. Der soll ja den Jungen beschützen vor dem anderen Terminator, der kommt. Zumindest im zweiten Teil. Im ersten Teil ist er böse. Aber... Also es hat, glaube ich, eine unglaubliche Tragweite, wenn man sich überlegt, dass man Leben künstlich herstellen könnte und sich dann auch eine andere Lebensform, die eben keine Eltern mehr hat, zum Beispiel auch nicht mehr an soziale Gebundenheiten gebunden fühlt und dadurch dann eben auch sich gegen ihre Schöpfer stellt und auf einmal zerstörerisch wird, statt... wie wir jetzt vielleicht noch denken, unsere KI, ChatGPT, soll uns noch irgendwie nützen.
Aber warum sollte sie wiederum auch zerstören? Das hat sie auch nichts davon. Ich bin mir bei allem nicht so sicher. Also mein Ding ist, ich muss es leider...
Es ist natürlich sehr viel Zukunfts...
ja, genau. Ich muss
Fantasie dabei.
Ich muss jetzt da leider noch Yuval Noah Harari zitieren. Und zwar eigentlich zweimal sogar gleich direkt zitieren.
Von dem du großer Fan bist.
Nee, gar nicht, nämlich. Ich finde, das ist ja der Lord Voldemort, der Historiker quasi. Nee. Der
David Brecht.
Ja, das ist der internationale Richard David Brecht so ein bisschen. Aber es gibt in diesem Buch Homo Deus, da schreibt er halt so, dass es passieren könnte, dass wir quasi langsam verschmelzen, auch mit den Maschinen, dass wir quasi, du könntest ja eine, was passiert denn, wenn ich jetzt eine Prothese hinbaue, dann habe ich auf einmal ein linkes Bein oder zwei Beine, die schneller rennen, dann könntest du natürlich noch mein Gehirn mit dem Internet verknüpfen. Harald Welzer sagt wiederum, willst du, dass man dich auf einer Festplatte abspeichern kann, ist es das Ziel? Und ich würde sagen, ja, ich weiß es nicht. Und ich stelle mir es nur so vor, da gibt es doch dieses, das ist aus der griechischen Mythologie auch, oder aus das, oder ist das die Philosophie mit dem Schiff? Wenn ich von dem Schiff, von wem ist das? Es gibt irgendeinen Philosoph, der hat das Schiff und es ist egal, wenn wir den Namen jetzt nicht wissen, aber der von dem Schiff tauscht er irgendwann mal das Ruder aus. Und am nächsten Tag, und dann zwei Tage später tauscht er dann den Mast aus, weil der halt nicht gut ist. Und dann tauscht er eins nach dem anderen aus.
Dann ist die Frage, ist es noch das gelbe Schiff?
Ist das noch mein Schiff? Ja. Ist das doch das Schiff? Ja. Oder ab wann ist es denn nicht mehr mein Schiff? Und das könnten wir jetzt ja mit dem Menschen auch machen. Ich mache jetzt mal einen Arm, einen Roboterarm.
Ja, das ist wie bei Robocop, der dann nach, also der halt dann quasi eigentlich nur noch seinen Kopf hat, aber alles andere bei ihm.
Ja, oder ist ein bisschen wie eigentlich auch
Maschinenfallen besteht.
Darth Vader ist ja auch so ein bisschen,
ja,
so.
Ja, genau, genau.
Und dann ist cooles noch, und das auch, andere, ja. Andere, was ich bei Harari noch denke, ist, dass man, der sagt dann in diesem Buch, Homo Deus, sagt er, ja, das ist klar, der Mensch will eben sich gegen seinen Schöpfer, gegen Gott und jetzt wenden und selber Gott werden. Und wir werden, wenn wir einfach, also seine Idee ist, dass wir unsere Gedanken oder unser Gehirn mit dem Internet verknüpfen können und dadurch kann ich jetzt von hier aus quasi eine, was weiß ich was, eine Operation in Tokio auch durchführen, weil ich jetzt einfach, die Hände sind dann Roboterhände und ich kann das von hier machen. Wie auch immer. Und dann gibt es ein anderes, da gibt es ein Video von Harari, wie er in irgendeiner Fernsehsendung sitzt und sagt, die Menschen haben immer geglaubt, dass sie in der besondersten Zeit aller Zeiten leben. Aber jetzt ist es wirklich so.
er weiß es, ja.
Und dann lachen halt alle. Und ich denke mir so, hey, bist du echt bescheuert? Also, weil der, also mein Vorwurf an ihm ist, dass er ein bisschen zu religiös ist auch so. Also, weil er...
Aber warum ist die Zeit so besonders?
Jetzt gerade,
ja,
weil wir jetzt mit KI und uns, weil die Menschheit es auf
die höhere Intelligenz erschaffen gerade im Moment.
Und wir uns selber, die Evolution und so weiter und so weiter.
Aber ich,
und meine Ding ist nämlich, dass die Menschheit immer... Und es passt eigentlich ganz gut. Die Menschheit überschätzt immer die Technologie der Stunde. Und man sieht es ja einfach auch wieder popkulturell. Kannst du schauen.
Das neueste iPhone ist aber auch das Beste.
Ja, und deswegen wirst du später mal aussehen wie ein iPhone. Dann wird der Uwe 7.0, der ist dann ganz flach oder so. Oder ein 8, Uwe 8 ist golden. Nee, aber wo die Dampfmaschine erfunden wurde, da hat man sich ja Roboter mit einem Ofen hinten am Arsch vorgestellt, wo ein Feuer drin brennt, quasi. So wie in diesem einen Computerspiel da, von dem wir schon mal geredet hatten. Wie hieß es nochmal?
Dark Project.
Ja, Dark Project.
Oder Thief auf Englisch.
Ja, da gibt es diese Roboter. Ja. Und so hat man sich die Zukunft vorgestellt. Das ist einfach,
muss man dann mit so Wasserpfeilen abschießen,
genau,
dass
dann
sie
gehen
ausgehen.
Und man hat sich, weil die Dampfmaschine war der neue Shit einfach. Und da hat man einfach gedacht, okay, das ist die Zukunft. Und dann, als dann, was weiß ich, was die Raumfahrt entwickelt wurde, hat man gedacht, okay, wir werden alle im Jahr 2000, werden wir übers Wochenende auf den Mond fliegen und so weiter. Und dann hat man irgendwann gedacht, man wird Menschen klonen ohne Ende und so weiter. Der Hype ist ja irgendwie auch wieder vorbei, so mit Dolly, mit diesem Schaf, da war das dann so. Und es gibt auch Leute, die sagen, es wurde schon. Mhm. Und man denkt immer, man extrapoliert, sage ich jetzt mal, den Fortschritt vom Anfang. Wir denken, wir haben jetzt gerade, wir haben in den letzten 2 Jahren so viel Fortschritt gemacht, also technischen Fortschritt, nicht ethisch, moralisch. Und man denkt, dass es genau mit der Geschwindigkeit weitergeht. Wir sind auf den Mond geflogen, der Mond ist so und so viele Kilometer entfernt, der Mars ist so und so viel Mal mehr entfernt, also können wir dann so und so. Aber so ist es nicht, es ist immer komplizierter. Und ich glaube, mit der KI wird es genauso sein. In 30 Jahren werden wir den jungen Menschen erzählen, ja, wisst ihr, damals im Jahr 2025, da haben wir ja gedacht, dass die KI mal völlig mächtig wird und jetzt ist das halt so nett, aber die ist jetzt auch nicht mehr besser wie im Jahr 2025. So. Also das lehrt eigentlich die Geschichte, sag ich mal.
Ja, wenn die Geschichte was lehren kann, dann vielleicht lehrt sie das eventuell. Ich finde trotzdem nochmal, um auf den Mythos zurückzukommen von Pygmalion, das ist sehr interessant, dass es eben so eng mit dem Thema Liebe verknüpft ist, weil das ja auch erstmal eine Anerkennung ist. Und mit der Liebesgöttin Aphrodite. Und egal wie oder ob oder wann wir dann irgendwann künstliche Maschinen oder menschenähnliche Wesen, sprich Androiden, erschaffen werden, glaube ich, sollte man das im Hinterkopf behalten, weil Liebe, also jetzt im weitesten Sinne, nicht nur die erotische Liebe, sondern eben generell, man könnte jetzt christlich sagen, Nächstenliebe, Liebe zu den Menschen, Zuneigung, Sympathie, ist ja was ganz genuin Menschliches. Und wenn es eben davon abgekoppelt ist und Maschinen komplett davon abgekoppelt sind, dann hat es, glaube ich, durchaus diesen negativen Effekt auf die Gesellschaft, kann es haben.
Aber wobei, also ich habe mir ja schon mal vor langem gedacht, so, dass es vielleicht ja ein Unterschied ist, ein großer zwischen uns. Also ich habe schon vor Jahren mal, ich weiß noch ganz genau, die Idee kam mir in einer Kneipe im Kap. Da ist mir dann wie, kam mir die Erleuchtung, dass, also die Frage war, wie mächtig kann eine KI werden? Und ich habe mir dann irgendwie gedacht, dass es wahrscheinlich einfach schon einen Vorteil bringt für Menschen, dass wir einfach auch Angst haben. Dass das was macht mit uns. Und wenn wir einfach sagen, okay, man kann mich abspeichern, dann kann ich hier bla bla bla, dann fehlt irgendwas. Und wahrscheinlich ist auch dieses, ich frage mich, also das ist jetzt auch nur eine ganz, also das war damals die Erkenntnis, dass es die Angst etwas ist, das einen dazu bringt, Sachen zu machen, die man sonst nicht hätte. Man hätte sonst keinen Antrieb. Wenn ich einfach eine Diskette wäre, oder meine Persönlichkeit auf einer Diskette wäre, dann könnte ich ja sagen, gut, puh, legst du mich halt in den Schrank.
Also sprichst von dem Phänomen, dass ich speichern kann und wieder neu starten.
Ja, genau. Oder einfach den Zustand genau abspeichern. Und ich speichere mich jetzt ab, wie ich jetzt bin. Dann legst du mich jetzt halt mal in den Schrank, weil ich gerade keinen Bock habe. Irgendwie, das Wetter ist gerade blöd. Holst du mich bitte im März 2412 wieder raus. Da ist irgendwie besseres Wetter. Oder so, keine Ahnung. Und das macht ja was mit deiner ganzen Handlung. Und auch mit dem Lieben ist es ja auch so, dass es ja evolutionsbiologisch scheinbar vermutlich, sag ich mal, einen Vorteil gegeben hat, wenn man dieses Gefühl hat. Und das heißt, es könnte ja sein, wenn Maschinen, Roboter, Androiden, wie man es auch immer nennen, dieses Gefühl nicht haben, dass es dann für sie einen Evolution näheren Nachteil hat, als wenn man es Evolution auf Roboter auch anwenden können, was ich finde, dass man schon kann. Und
zumindest mal innerhalb der menschlichen Gesellschaft.
Ja, oder auch überhaupt Gesellschaft, eventuell überhaupt, denn der androidischen Gesellschaft.
Ja.
Und es kann sein, dass das auch wiederum bedeutet, dass dann die Androiden sich vielleicht dann doch einfach auch in Menschen verlieben, dass die KI vielleicht durchaus, dann auch den Menschen wirklich mag und dass sie, solange sie dann nicht wirklich mag, weil ich meine, wir wollen ja auch, die meisten von uns, wahrscheinlich wollen alle, eigentlich nicht, dass das Nashorn ausstirbt. Es stirbt halt leider außer Sane aus. Das könnte natürlich auch passieren, dass Androiden dann, und dann stirbt der Mensch leider außer Sane, wir sind alle traurig, sagst du, oh, der letzte Mensch, der wohnt jetzt noch in dem Zoo in Prag, haben wir noch 2 Menschen, aber sie wollen sich nicht fortpflanzen, blöd, Menschheit ausgestorben.
Genau. Das heißt, wir müssen Strategien entwickeln, wie wir die Androiden dazu bringen, uns zu lieben. Und ich hätte da schon eine ganz zentrale. Wir müssen den Androiden auf jeden Fall Geschmacksnerven einpflanzen. Ah, ja. Und dann können wir für sie kochen, um ihnen leckere Sachen zu bereiten und ihnen die kulinarischen Finessen dieser Welt aufzeigen.
Finde ich mal einen Ansatz, über den ich noch nachdenken würde.
Es wäre ein möglicher Weg zur Rettung der Menschheit gegen die Terminator.
Das heißt, wir müssten dann irgendwie so ein Team aus französischen und von italienischen und von mir aus noch chinesischen Spitzenköche, die jetzt dieses Androiden-Überzeugungsgericht kochen.
Il cuoco perfezionato a Parigi war eines der berühmtesten Kochbücher in Italien im 19. Jahrhundert. Genau, die Franzosen und Italiener sind auf jeden Fall ganz vorne mit dabei in dem Team.
Okay.
Gut, wir kochen jetzt auch was für unseren Gaumengenuss. Und zwar hatten wir das schon mal. Wir machen Pfannegemüse mit Halloumi in der Petersiliencreme.
Ah, ja, okay.